Liebe Geschwister, wir haben hören dürfen, dass wir die wunderbare Möglichkeit zugeteilt bekommen haben, hineinzuschauen in die Gleichnisse. Und vorerst in die 7 Gleichnisse aus dem Munde Jesu in Matthäus 13. Sicher interessieren wir uns dann noch auch für das Gleichnis der 10 Jungfrauen, dann der Feigenbaum, da dürfen wir dann ganz kurz machen, das haben wir anderorts und immer wieder näher ansehen dürfen, und dann, wie Bruder Heller zu pflegen sagte, ein Gleichnis unter allen Gleichnissen Jesu bildet das Kreuz der Ausleger. Nämlich das Kreuz der Ausleger und meinte das Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Haushalter der Ungerechtigkeit ist der griechische Text auf Deutsch, viel gewaltiger als was wir sonst belieben auszusprechen, der ungerechte Haushalter. Ungerechte Haushalter gibt es leider reichlich genug. Ne? Es gibt nur einen Haushalter der Ungerechtigkeit. Also, wir werden sicher auch an dieses schwere Gleichnis uns heranwagen dürfen und uns dann freuen, dass der Geist, der uns gegeben ist, alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit. Und nun, Matthäus 13. Da ist es gut, wenn wir die Grundsätze und die Vorbedingungen kennenlernen, die in Bezug auf das Verständnis der Gleichnisse nötig sind, die vorerst zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben die zentrale Aussage, gleichsam die Zusammenfassung des Wesens dieser Gleichnisse in den Versen 34 und 35 in Matthäus 13. Ich lese ja nach der sogenannten Elberfelder Übersetzung. Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Wir haben gerade in der Stelle vorher gehört, auch von Volksmengen. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen. Das heißt, zu den Volksmengen. In Bezug auf seine Jünger wissen wir, da hat er nicht nur Gleichnisse vorgetragen. In Bezug auf seine Jünger waren das, die ihm so nahe waren, dass er ihnen die Gleichnisse auszulegen geruhte. Hier weiter. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, also zu den Volksmengen. damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war, verborgen wurde. Aha. Damit dürfen wir vorerst zur Kenntnis nehmen, dass es sich bei dieser Gleichnisart, wie Jesus sich nun um göttliche Geheimnisse in Worte zu fassen, dass es sich da um Dinge handelt, gewaltige Dinge, die Gott für gut gefunden hat, von Grundlegung der Welt an zu verbergen vor Engeln und Menschen. Also Dinge, die im Ratschluss Gottes und im Vorsatz Gottes von Gott schon vor Grundlegung der Welt erforscht, genau untersucht und dann zur Durchführung bestimmt worden sind, die aber um der Gewichtigkeit willen, und zwar in zweierlei Weise, Gott für gut fand, die Dinge vorerst vor allen seinen Geschöpfen zu verbergen. Bekannt waren diese Dinge also vorerst nur dem Vater und dem Sohne im Heiligen Geiste. Denn vor Grundlegung der Welt, das heißt, ich bin für mich völlig überzeugt und darf das auch unter Beweis stellen, wenn erwünscht, dass der Begriff Grundlegung der Welt genau dem entspricht, was für uns Architekten die Grundlegung eines Neubaues ist. Also nicht, wie ich auch lange Jahre belehrt worden bin und das angehört habe, aber dann geprüft habe, dass Grundlegung der Welt, weil im Griechischen das Wort kata, herab, bole, Wurf, buchstäblich übersetzt wird, diesen Begriff als eine Katastrophe zu bezeichnen und als solche zu halten. Da darf ich zwei Dinge kurz anführen, weil es sich hier ja um diesen Begriff handelt. In Hebräer 6 lesen wir sehr einfach jetzt das Tätigkeitswort von Grundlegung, einen Grundlegen. So lasst uns jetzt weiterfahren und nicht bei den Anfangsgründen der Verkündigung stehen zu bleiben, immer wieder neu einen Grundlegen. So lasst uns nun weiterfahren und nachdem der Grund gelegt ist, ein für alle Mal nun darauf bauen, weiter bauen. Also Grundlegung, wirklich im Bilde eines Baues, erste Arbeit. Bildlich gesprochen, Grundlegung des Kosmos, des Weltalls, jetzt in unserem Beruf, bildlich gesprochen, bedeutet den ersten Spatenstich für die ganze Schöpfung Gottes. Und dann kommt das zweite, ganz wunderbare, direkt intime, das wollen wir doch gerade aufschlagen, wieder im Hebräerbrief, und zwar im Glaubenskapitel 11, und zwar vielleicht, ja, Vers 8 und dann besonders Vers 11. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen und so weiter. Nein, durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. 10. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und jetzt, Vers 11. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, Elberfelder jetzt, einen Samen zu gründen, Anmerkung L, schwanger zu werden. Leider hat die Elberfelder auch hier versagt, sogar in der Fußnote, einmal das Richtige hinzusetzen. Da steht jetzt das Wort Katabole. Durch Glauben empfing selbst Sarah über die Zeit ihres Alters hinaus Kraft zur Katabole eines Samens. Ich habe gesagt, intimste Angelegenheit. Kraft, um in ihrem Alter noch Samen empfangen zu können. Katabole eines Samens. Ist das eine Katastrophe? Bitteschön. Alles andere, ganz wunderbar. Grundlegung für das Haus Israel, bitte, ist das. Im Samen Abrahams, Isaak. Lachen der Verheißung Gottes. Katabole. Und die Ärzteschaft hat bis vor kurzem, also unsere Medizinerwelt, ne, bis vor kurzem diesen Augenblick, da die Frau den männlichen Samen empfängt, von Katabolismus gesprochen. Ne. Ganz genau. Ich denke, genügt für den Moment. Katabole ist wirklich wunderbarste Grundlegung. Grundsteinlegung ist ja nicht selten ein Fest, das Gegenteil von einer Katastrophe. Nun verstehen wir, von Grundlegung der Welt an sind gewaltige Dinge von Gott für gut gefunden worden, vor aller Welt Augen, vor allen Geschöpfen, vorerst einmal verborgen zu werden. Dann kommt für uns jetzt die nächste Frage, ja, warum redet jetzt Jesus, spricht diese Dinge aus, wie wir gelesen haben? Ich werde Dinge aussprechen in Gleichnissen, die von Grundlegung der Welt an verborgen worden sind. Warum nun wieder bloß in Gleichnissen? Warum nicht jetzt klar und offen? Entschuldigt, wenn ich wage zu sagen, total falsch ist die Lehre, dass die Gleichnisse gegeben seien, um die Dinge besser verstehen zu können. Genau das Gegenteil. Warum, dürfen wir immer fragen, unseren himmlischen Vater, der wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und unsere Fragen anmelden. Da freut er sich. Der sagt nie so, so Junge, jetzt reicht, jetzt möchte ich mal meine Ruhe haben. Nein, was lesen wir? Wollt ihr fragen, so fraget, kommet her und fraget. Das ist die Einladung durch den Heiligen Geist von Seiten unseres himmlischen Vaters und des Herrn Jesus. Wie wir sehen werden, handelt es sich bei diesen Vorgängen, die von Grundlegung der Welt an verborgen worden sind, durch die Liebesweisheit unseres Gottes. Einmal deshalb, weil es sich um ganz unheimliche Dinge handelt. Dass Gott sie deshalb verborgen hat. Die Liebe der Weisheit Gottes, also die Weisheit der Liebe Gottes.
Das ist die eine Seite, warum Gott die Dinge verborgen hat. Also zu schwer zum Tragen wären für eben ins Dasein gerufene Geschöpfe. Und jetzt kommt die andere Seite, die ist ganz andere Natur, weil es sich um Dinge handelt, die in den Augen Gottes überaus kostbar und allerheiligst sind. Und wusste, das könnten meine Geschöpfe, weder heilige Engel noch Menschen vor dem Fall, verstehen und tragen. Dann greifen wir heraus zum Verständnis dieser Gleichnisse oder der Begründung, warum in Gleichnissen, und dass wir vor die gewaltige Hochspannung gestellt werden und gefordert werden, wenn wir uns mit diesen Dingen vor unserem Gott im Geiste nun einfinden, um von ihm Antwort, Aufklärung und Lösung der Fragen und Probleme zu empfangen. Vers 10, Kapitel 13. Die Jünger treten herzu. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortet, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel oder des Reiches Gottes zu kennen, zu wissen, jenen aber der Volksmenge, den Volksmengen, lesen wir in der Mehrzahl meistens, und es versammelten sich große Volksmengen um ihn herum. Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen oder zu kennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Das eigenartige Wort folgt, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Wir werden darauf zurückkommen. Und jetzt, die Frage ist, warum redest du in Gleichnissen? Er antwortet nun, Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, nicht sehen, und hörend, nicht hören, noch verstehen. Auge, Ohr, und Herz. Verstehen kann man die Dinge oder gar Geheimnisse Gottes nur mit dem Herzen durch den Geist. Augen um zu sehen, Ohren um zu hören haben sie und Herzen um zum Verstehen auch. Aber auf allen drei Ebenen versagen sie total. Jetzt darf ich eine Frage stellen, die uns vielleicht alle auf dem Herzen liegt. Ja, was können die dafür, dass sie nicht hören, nicht sehen, nicht verstehen? Antwort auf alle diese heikelsten Probleme wollen wir einzig und allein aus unserem Gotteswort hören, sehen, verstehen. Sonst von nirgendwo, keiner Seite her. Dann habe ich betont, Augen, Ohren, Herzen. Paulus, 1. Korinther 2, wir reden aber Weisheit. unter den Vollkommenen.
Aber nicht eine Weisheit dieses Kosmos, noch der Fürsten dieses Weltalls, sondern Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene. Das heißt also zweimal verborgen. Nicht ein Geheimnis ist ein Geheimnis, verborgene Sache. Und das Geheimnis ist nochmal verborgen. Also schwer dahinter zu kommen oder da hinein zu kommen. Und jetzt? Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis. Und zwar, die darin besteht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott wem bereitet? Was für Leuten? Was für Großartigen?
Denen, die ihn lieben.
Sehr einfach. Denen, die ihn lieben. Ich bin ziemlich überzeugt. Ich denke fast ganz. Alle, die hier sich jetzt befinden, haben den Herrn Jesus mindestens ein bisschen lieb. Mindestens. Also. Hat er denen bereitet, die ihn lieben, und jetzt prompt, uns aber hat er diese Dinge geoffenbart. Durch seinen Geist. Und dieser Geist erforscht alle Dinge und macht nicht Halt, auch die Tiefen der Gottheit. Merken wir jetzt noch etwas. Tiefen der Gottheit, könnte es da um Dinge sich um Dinge handeln, die für Geschöpfe nicht nur schwer verständlich, sondern schwer zu tragen sind. Vor denen Gott sie schonen wollte vorerst. Wer aber ist in der Lage, viel zu tragen? Die Frage ist nicht von uns. Grundsätzlich. Sehr einfach. Wir haben gehört, denen hat er diese Dinge geoffenbart, die ihn lieben. Da tun wir noch nichts. Wie viel kann denn die Liebe tragen? Aha. Die Liebe trägt alles und erträgt alles. So. Ah. Und jetzt ist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Haben wir jetzt Tragkraft. Um Dinge, Unheimlichkeiten in der Schöpfung Gottes, die nun einmal vorliegen nach dem Ratschluss Gottes, zur Kenntnis zu nehmen und dann nicht versagen, sondern in der Tragkraft dieser Liebe Gottes, die uns geschenkt ist durch Jesus Christus, die Dinge ja zu sagen zu diesen Dingen, unheimliche Dinge, und sogar dem Herrn dafür zu danken, dass er bereit war, mit seiner geliebten Schöpfung, mit seinem geliebten Weltall. Denn also liebt Gott den Kosmos, steht geschrieben. Ja. Wissend, dass was immer geschieht nach dem Ratschluss Gottes, getragen ist durch die Liebe Gottes, geheiligt ist durch die Liebe Gottes und dass die Liebe Gottes das Letzte ist, denn die Barmherzigkeit rühmt sich der Liebe Gottes, sogar der Gerichte Gottes. Und die Tiefen der Gottheit sind nun in besonderer Weise nach dem Verständnis der Schrift, die Tiefen Gottes sind nun die in aller Augen vorerst und mit der Barmherzigkeit Gottes nicht zu vereinbarenden, unheimlichen, furchtbaren Gerichte Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe.
In gleichen Atemzug fährt der Geist Christi weiter. Menschen und Vieh rettest du. Auf welchem Wege? Auf welchem Wege? Auf dem Wege der Gerichte, wenn es nicht auf dem Wege der Gnade geht. Dann auf dem Wege der Gerichte. Warum sagt Paulus, o Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich sind seine Gerichte, Tiefe des Reichtums, unausspürbar seine Wege, also zusammenfassend, wie unausforschlich, wie unausspürbar sind seine Gerichtswege, bitte. Deshalb, o Tiefe des Reichtums, und in welcher Hinsicht sind die Gerichte Gottes, die nach außen unbarmherzig erscheinen, unheimlich gewaltig sind, erdrückend gewaltig sind für das Geschöpf. In welcher Richtung sind die nun? Weisheit und die Tiefe der Weisheit Gottes und der Kenntnis Gottes in Bezug auf die Gerichte, dass je tiefer, je unverständlicher, je schrecklicher ein Gericht ist, umso herrlicher der Ertrag unseres Gottes, gerade für die vom Gericht Betroffenen. Das ist ja Römer 11, bitte. Das geht ja durch ganze Römer 11. Also zuerst Israel, Fall. Fall, Israel, furchtbar. Ist Gott in Verlegenheit? Damit nicht nur die Nationen in das Heil Gottes eingereiht werden können, sondern dass die ganze Schöpfung, das ganze Weltall durch ihren Fall in die Stellung von der Rettung kommen kann. Und dann glauben die 2000 Jahre nicht an die Rettung von uns durch den Messias, den sie verfluchen 2000 Jahre lang. Warum das? Warum glauben die oder sind sie Feinde in Bezug auf das Evangelium 2000 Jahre lang? Paulus sagt, auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Also weshalb haben die 2000 Jahre lang nicht geglaubt? Damit Gott Gelegenheit hat, seine Barmherzigkeit dem Samen Abrahams in einer Weise unter Beweis zu stellen, wo einem Hören und Sehen vergehen kann, aber in sehr gesegneter Richtung. So. Ganz wunderbar. Da haben wir gerade den Gegensatz, denen sind die Augen geschlossen und die Ohren verstopft und die Herzen sind dick geworden. Damit uns, die wir ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, genau das Gegenteil geschenkt werden kann. Stimmt's oder habe ich recht? Ganz, ganz unheimlich gewaltig. Jetzt sind wir schon mittendrin bald. Ne? Aber mit Weissagung Jesajas, Vers 14, und ich habe noch betont, weder sehen, noch hören, noch verstehen. Auge, Ohr, Herz. Und es wird ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, an ihnen erfüllt, weil sie sagt, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre, aha, jetzt Achtung, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie ja nicht etwa sehen. Aha. Kann ich so machen, wenn ich etwas nicht sehen will? Kann ich so machen? Die Augen schließen. Bitte schön. Gott, der ihre Herzen schon vor Grundlegung der Welt erforscht hatte. Ne? Du erforschest meine Gedanken von Ferne. Ja. Von wie Ferne? hat das alles erkannt und schon von Ferne gesehen und nach Vorkenntnis Gottes, hat Gott auch dem Propheten Jesaja diese Worte übergeben. Nicht, um sie zu vergewaltigen, das werden wir jetzt gerade lernen. In keiner Weise. Einfach weil Gott allmächtig ist, niemand fragen muss, was er will und was er tut. Ja nicht, im Gegenteil. Erst als er ihre Herzen und ihre Gedanken und ihre Entwürfe der Herzen und ihr Dichten und Trachten in ihren Herzen erforscht hatte und dann erkannt hatte, nicht, hat er dann die Dinge einfach ausgesprochen, wie er sie kommen sah, unter Berücksichtigung der Herzensstellung der Betreffenden. Also hier der Volksmenge in Israel in den Tagen Jesu. Also ihre Augen haben sie geschlossen, sie, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen. Aha, was liegt jetzt darin? Genau das Gegenteil von einer Vergewaltigung von Seiten Gottes. Jetzt genau die Augen haben sie geschlossen. Das ist klar, kann auch den Rollladen runterlassen, wenn ich will, wenn es mir nicht abblendet, die Sonne da rein. Ne? Und so auch mit den Herzen, mit den Ohren, den Augen. Augen ist klar, haben sie geschlossen. So auch ihre Ohren und ihre Herzen. Wir werden noch genau sehen, noch besser verstehen. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. Und jetzt kommt das erste Gleichnis. Höret nun das Gleichnis vom Sämann. Bevor wir das werden wir voraussichtlich morgen früh, werden wir beginnen mit den einzelnen Gleichnissen, vielleicht ja, ein oder zwei Gleichnisse in einer Stunde dann näher ansehen. Und jetzt greifen wir mal das eine heraus, in Vers 3. Siehe, der Sämann, einer, ging aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg, dem Weg längs hin. Die Vögel kamen und fraßen es auf. So. Erste Situation im ersten Gleichnis. Ein Sämann sät sonderbarerweise. Man spricht ja von einem schierfachen Ackerfeld, nicht? Immerhin, Weg ist kein Ackerfeld, ein Stein ist auch nicht gerade, ein Dornen auch nicht gerade. Hat mal einer gesagt, sich erlaubt zu sagen, also ich als Landwirt würde einen solchen Sämann fristlos entlassen. Nicht wahr? Der von 100% gutem Samen einen Viertel auf den Weg sät, zweiten Viertel auf unter der Steinichte, drittes Viertel unter die Dornen und nur noch das letzte Viertel auf gute Erde. Ne? Ja. Vor uns steht der Sämann, und wir werden dann bald merken, der kann sich so etwas nicht nur leisten, sondern ist wunderbar, indem er so sät. Wunderbar. Und jetzt greifen wir das eine heraus. Auslegung dieses ersten Teiles, des ersten Gleichnisses. Saatgut den Weg entlang gesät. Vers 18. Höret ihr, meine Jünger, nun, das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reiche hört, und nicht versteht, kommt der Böse, also Satan, und reißt weg, Achtung, was in sein Herz gesät war. Also, es ist doch nicht so ganz abwegig, nicht? Das Ackerfeld. Aber jetzt erhebt sich welche Frage noch einmal? Hä? Was können Sie dafür, dass wenn du da in Gleichnissen sprichst, dass Sie es nicht verstehen? Es ist in Ihr Herz gesät. Warum? Also in Ihr Herz gesät. Sie verstehen es nicht. Und kaum ist im Herzen drin, kommt der Satan, fährt er weiter, und im Zweck. Vorher ein Bild der Vögel des Himmels. So. Wir haben gesagt, und da wollen wir bleiben, jede Frage, die sich hier meldet, und daran wird es nicht fehlen. Und jedes Problem, das sich hier uns präsentiert, nur aus unserem Gotteswort beantworten und lösen lassen. Sonst von nirgends her. Also, warum verstehen die das nicht? Was können die dafür? Schlagen wir vorerst auf Sprüche 28, Vers 5. Ein Wort in einem Atemzug, Weisheit Gottes, durch Salomo. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Und dann sage ich immer zuerst, bevor wir weiterlesen, böse Menschen, haben wir gehört, verstehen das Recht nicht. Da denken wir jetzt natürlich an alle anderen, nicht wahr? Wenn wir von bösen Menschen hören, Anhörer sind wir ausgeschlossen. Ja. Jetzt. Die aber Jehova suchen, verstehen alles. Wer von euch glaubt das? Da bin ich der einzige Dumme. Ach nein. Die aber den Herrn suchen. Ah, unser Gott ist großzügig und wunderbar. Verstehen alles. Wir dürfen hinzufügen, wachstümlich. Und zwar, ein Mensch, der wirklich auf die Suche nach Gott geht, wird er finden, hat er eine Verheißung. Ja. Wer sucht, der findet. Und zwar gemeint ist er den Gott, den er nicht kennt. Ne? Ohne den er vorerst, ohne Kenntnis von ihm in diese Welt geboren wird. Aber, wieder lesen wir bei Salomo, Gott hat die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Aha. Aha. Wer mich aufrichtigen Herzen sucht, dem wird es gelingen. Der wird finden. Ein Mensch, der Gott sucht, hört oder liest irgendein Wort Jesu aus dem Wort Gottes. Und was geschieht? Er versteht. Ich bin gemeint. Wunderbar. So. Er liest oder hört etwas, ein zweites Wort. Und so geht's. Wachstümlich hat er die Verheißung, genau die Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus ins Herz hinein, das heißt beschworen hat, indem er sagt, Timotheus, Beachte, was ich dir sage. Bitte, beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben, sind wir ja gleich weit, in allen Dingen. Ich habe das einmal, ich weiß nicht mehr, gehört oder gelesen, ja. Und wie ich das gehört habe, darin, und gelesen habe, gesehen und ja, verstanden habe, habe ich gesagt, Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich nehme dich beim Wort nach deinem Wohlgefallen. Was heißt denn Timotheus? Geht das uns etwas an? Das heißt, ehre Gott. Sind wir nicht Menschen, die unserem Gott Ehre machen wollen? Auf alle Fälle ihm allein die Ehre geben, jawohl. Dann sind wir alle Timotheus. So. Und da gilt, merke dir, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben, in wie vielen Dingen? In allen Dingen. So. Wunderbar. Also ist Paulus gleicher Meinung wie Salomo. Warum? Weil beide vom Geist Christi geleitet sind, vom Heiligen Geist. Kann nicht anders sein. Die aber Jehova suchen. So einfach. Ich werde eben erinnert, Israel war wieder in verzweifelter Situation. Was jetzt dann weiß, wie bald wieder auch in Jerusalem, im gegenwärtigen Israel, der Fall sein wird. Ja. Und da heißt es, und da sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, also wir haben noch nicht mal richtig gesucht. Wir haben erst begonnen zu suchen. Und als sie begannen zu suchen, das Angesicht ihres Gottes, setzte er einen Hinterhalt gegen ihre Feinde und die Frage war gelöst. Die Rettung war da. Als sie begannen, sein Angesicht zu suchen. Was hat Paulus? In Römer 2 sagt er auch irgendetwas von Menschen, die offenbar Gott nicht einmal kennen. Einen Ausspruch, ich weiß nicht, wie weit wir den schon ernst genommen haben, ob wir den auch von Herzen geglaubt haben, nämlich, lesen wir zuerst das Negativum in Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst, bitte, also wer ist schuld, nicht? Was? Kann man in seinem Herzen Dinge aufhäufen, nicht? Dass der Betreffende, der das vollzieht da drin, selber schuld ist, wenn er sich auf den Tag des Zorns Zorn aufhäuft. Genau. Indem du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns aufhäufst und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Und jetzt, Vers 7. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, was gibt er denen? Ja, sowas. Herr, darf ich das wirklich glauben, was da steht? Denen gibt er ewiges Leben. Gar nicht die Rede vom Glauben an Jesus oder das etwas. Die betreffenden Menschen suchen drei Dinge hier. Ehre, Herrlichkeit, Unsterblichkeit. Bitte, wenn ich etwas suche, besitze ich es dann? Nein, eben, es fehlt mir. Dann gebe ich, wenn ich auf die Suche gehe nach etwas, gebe ich gleichzeitig zu, das fehlt mir, da habe ich nichts. Also, wer auf die Suche geht nach Gott, der sagt, ohne Gott in der Welt bin ich. Aber muss doch einen Gott geben. Anders geht es ja nicht. Also, Es genügt unserem Gott schon, ein Mensch, der ihn jetzt nicht mit Aussagen, das heißt aufrichtig, von Herzen sucht. Er möchte nicht sterben und fertig sein für immer, sondern er möchte Unsterbliches, Unsterblichkeit besitzen. Er weiß, was für ein Lump er ist und möchte gern ein ehrbares Leben führen. Geht auf die Suche. Er weiß, was für ein armer Tropf er ist und möchte doch in Herrlichkeit sich bewegen können. Geht auf die Suche. Und unser Gott, ist er viel zu barmherzig oder viel zu fromm oder wie soll man dem sagen, nach unserer Meinung? Wenn er einfach solchen, ich fasse zusammen, Gott suchen, ewiges Leben gibt. Wer hat etwas dagegen? Der hüte sich. Habe ich bei mir. Ja, der hat es dann mit dem Gott zu tun. Ne? Dann wären wir nämlich Schalksknechte, nicht? Denn uns muss, mir muss der mehr vergeben als einem solchen, der auf die Gottsuche geht. Ja. Glaubst du das nicht? Na, bei mir darfst du schon glauben. Also, was heißt jetzt das? Das sind die, denen das Wort Gottes ins Herz gelegt wird und es nicht verstehen. Da reißt der Satan gerade wieder raus. An wem liegt das also nicht verstehen? Gott, der die Herzen der Volksmenge in Israel in den Tagen Jesu vor Grundlegung der Welt erforscht hatte und genau jetzt orientiert war, der wusste, keiner denkt überhaupt nur dran, den Gott Israels zu suchen. Keiner von denen. Denkt keiner dran. Ah. Bitte, das ist die Konsequenz. Also wessen Sache ist es? Ihre Sache, ihre Sache. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen, sagt die Weisheit Gottes. Deshalb sieht unser Gott ja, wenn er richtet, im Gegensatz zu Engeln und Menschen, nur auf das Herz, wie es da drin aussieht. Da darf ich jetzt nicht stehen bleiben. Bei den Gleichnissen handelt es sich um Geheimnisse. Ja, wenn etwas verborgen ist, das vorhanden ist, ist das ein Geheimnis. Um die Geheimnisse des Reiches der Himmel oder des Reiches Gottes. Bei Matthäus Reich der Himmel, bei Lukas Reich Gottes. So. Die normalen Zustände sind ohne Rätsel und ohne Gleichnis geoffenbart. Die Geheimnisse wurden, diese Geheimnisse, was Geheimnisse sind nun, wurden die betreffenden Dinge erst von Grundlegung der Welt an verborgen. Noch einmal, vor unserem Gott war das alles vorhanden und alles ganz klar. Jesus im hohen priesterlichen Gebet blendet ja zurück in seiner schrecklichen Situation, kurz vor Gethsemane und Golgatha. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Und damit auch sie die Herrlichkeit erkennen. Vater, offenbare ihnen die Liebe, mit der du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. So. Jetzt wissen wir, was vor Grundlegung der Welt war. Der Vater und der Sohn in vollkommener Gottesliebe im Heiligen Geist vereint. Aber was war auch noch vor Grundlegung der Welt? Das spielt jetzt hier auch eine gewaltige Rolle. Hatten wir auch irgendeinen Anteil
Punkt der Vorgrundlegung der Welt?
Auserwählt, Vorgrundlegung der Welt. Wir in Liebe auserwählt, Vorgrundlegung der Welt. So. Auserwählt vor den Zeitaltern. Das eine, Kosmos, ist die Schöpfung, das Werk Gottes. Und das andere ist der Zeitplan Gottes, der Äonenplan. Mit dem ersten Spatenstich für die Schöpfung begannen die Zeitalter zu laufen. Wenn die Schöpfung vollendet ist, hören die Zeitalter auf, die Äonen zu laufen. Was ist auch noch erst von Grundlegung der Welt an geworden? Ganz wichtig. Hebräer 9. Nein, halt. Das 4 oder 7. Das macht mir keine Mühe, wenn ich nicht genau weiß, wo es steht. Warum braucht das mir keine Mühe zu machen? Wenn ich nicht genau weiß, wo es in der Bibel steht. Mir ist nur wichtig, dass es in der Bibel steht. Denn der, es lacht schon eine Schwester, ja. Denn der gewaltige Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt nämlich zweimal, was irgendeiner irgendwo geschrieben hat, nicht? Also der wusste auch nicht, was geschrieben steht. Ja. Ich weiß vielleicht noch, ob es in den Psalmen steht oder in den Sprüchen oder so etwas. Nicht? Also, hat irgendwo einmal einer gesagt. Ja. Ja. Und da bin ich noch fein raus. An einer Stelle wusste ich sogar, wo es steht, was der nicht wusste. Nicht wahr? Also, ja, wir dürfen uns ja freuen und fröhlich sein. Daran hat unser Herr Freude. Da, also, Frage, was ist auch noch von Grundlegung der Welt an erst geworden? Nicht nur die Schöpfung und der Zeitplan? Naja, mit der Schöpfung selbstverständlich. Denn die Werke Gottes sind von Grundlegung der Welt an erst geworden. Also vor Grundlegung der Welt gab es vor Gott was noch nicht. Wie? Was gab es da noch nicht? Wenn die Werke erst von Grundlegung der Welt an geworden sind, dann gab es vor Grundlegung der Welt, vor Gott und in Gott, keine Werke. Stimmt das Wort des Propheten, der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde? Hören die Werke einmal auf? Das ist ja ein Notschrei im Hebräerbrief. So befleißiget euch doch mal, endlich was zu tun, was zu schaffen, in seine Ruhe einzugehen, auf dass ihr von euren Werken zur Ruhe kommt, so wie Gott von seinen Werken längst in seine Ruhe eingegangen ist. Also was war vor Grundlegung der Welt, wird wieder sein, nur viel herrlicher als damals. Ne? Was? Nach Vollendung der Schöpfung sein wird. Also will Gott nichts mehr hören von Werken. Nicht? Ja, wenn wir jetzt auserwählt wurden vor Grundlegung der Welt, als es vor Gott noch keine Werke gab, verstehen wir die Bemühungen des Apostels Paulus durch den Heiligen Geist, für uns ja nicht vor unserem Gott mit was antreten zu wollen. Mit auch dem geringsten Werk klein. Aber auch mit keinem Atomkern von Werk. Sondern allein durch die Gnade Gottes und den Glauben, den er uns geschenkt hat, ohne Gesetz, ohne Werke, sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden. So, sagt nicht, sagt niemand Halleluja. Ja, so. Da wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind, sind die Geheimnisse, die Jesus jetzt in den Gleichnissen ausspricht, damals waren sie ja offenbar vor dem Vater und dem Sohn. Und damals, als es noch keine Werke gab und die Dinge noch offenbar waren, hat Gott uns auserwählt. Sie sind das Zusammenhänge. Auf alle Fälle, jetzt bin ich in Verlegenheit. Ich kann ja nicht sagen, in jener Zeit, da es noch keine Zeit gab, oder wie sagt man denn? Also in jener Zeit, wo es noch keine Zeit gab, hat Gott uns auserwählt, als die Dinge noch nicht verborgen waren. Wie stimmt das wunderbar überein? Ja, eben mit 1. Korinther 2. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Und er erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Oder die Dinge waren verborgen in Gott. Nicht? Oh, wer kommt dazu? Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Ja, und wir? Euer Leben, unser Leben ist mit Christo verborgen. Wo? In Gott. In Gott. Und alle diese Geheimnisse waren auch verborgen in Gott. Ja, sehr einfach. Gott hat uns mitten in die für alle sonst verschlossenen Reichtumskammern Gottes hineinversetzt, nicht? In sich selbst. Also wir sind mitten in der Schatzkammer drin. Alle Schätze der Weisheit und sind uns geschenkt, alle. In den Gleichnissen liegen Dinge verborgen, die mit der Auswahl der Leibesglieder in bestimmter Beziehung stehen. Dürfen wir jetzt zusammenfassend sagen, zum Teil sogar diese selbst meinen. Auf alle Fälle gehen die Gleichnisse uns, die Glieder des Leibes des Christus, nicht nur etwas an, sondern ja. Die Jünger hatten die Zusage des Herrn, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen. Bitte, warum betone ich jetzt das, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen? Weil auch noch geschrieben steht, das Reich ist bereitet von wann an? Von Grundlegung der Welt an. Wie wunderbar gewaltig stimmt das nun überein, was wir im Alten Testament lesen, in der Weise, das Geoffenbarte ist unser und unserer Kinder, Israel. Das Verborgene, Geheimnis der Geheimnisse ist Gottes. Aha. Stimmt mit dem, ne? Das Reich auf der Erde, tausendjähriges Reich, ist mal für Israel in erster Linie verheißen und zugesagt und wird bald so in Erscheinung treten. Das ist alles offenbar auf dieser Erde, klar. Klare Dinge. Nun, das Verborgene ist Gottes, des Herrn. Und wir haben die Verheißung, weil das Reich von Grundlegung der Welt an, wo alles verborgen worden ist, verstehen wir jetzt. Und wir, auserwählt vor Grundlegung der Welt, also dort, wo noch nichts verborgen war, und haben die Verheißung auf so mannigfaltige Weise, dass uns das alles geschenkt ist. Es sind, ich komme für heute Abend zum Schluss, zurück nochmal zu Matthäus 13. Vers 51 und 52, 51. Jesus spricht zu ihnen. Eine Frage: Habt ihr dies alles verstanden? Jetzt war ich gespannt, was werden die Jünger antworten. Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen zu ihm, ja. So. Also da bin ich jetzt nicht ganz gläubig. Aber nur in Bezug auf das Ja der Jünger. Ja, und euer Lachen sagt mir, wir sind da nicht weit voneinander im Unglauben. Ja. Aber ein Stück weit haben sie es verstanden. So weit haben sie alles verstanden, ne? Soweit sie es fassen konnten und konnten sagen, ja. Ne? Und jetzt, er spricht zu ihnen. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reiche der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbringt. Was heißt das? Also Schriftgelehrter, das heißt erstens mal heute, seit Jesus, in Bezug auf das Alte und das Neue Testament. Ich darf so sagen, Probleme und Fragen, die das Neue Testament aufwirft, werden in überwältigend wunderbarster Weise im Alten Testament Fragen beantwortet und Probleme gelöst. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Also, Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, wer das will, der hat was zu tun. Wir lesen ja 1. Korinther 1 in den ersten Versen. Ihr seid reich gemacht in Christo, in allem Wort und allem Wissen. Gnose steht da. Reich gemacht in allem Wort. Also bitte, ein Schriftgelehrter ist erstens erst dann ein Schriftgelehrter, wenn er die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, anerkennt und als seine Schatzkammer bezeichnet oder besitzt. Und um diese Geheimnisse Gottes allgemein zu verstehen, ist es nötig, also nicht nur zum Beispiel bei Paulus im Neuen Testament sich umzusehen. Der kommt nicht auf die Spur. Paulus ist es gegeben, alle verborgene herrliche Weisheit Gottes nur in ganz kurzen Strichen zu nennen. Wie ich euch zuvor in kurzem, ganz kurzem Telegram-Stil beschrieben habe. Die Details für die Kurzschrift des Paulus finden sich eben in der ganzen übrigen Schrift. Und wirklich nicht zuletzt im Alten Testament. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Was? Ich aber bin fleißlich unter die Sünde verkauft. Mich kann das Gesetz nach dem Buchstaben nur verdammen. Aber jetzt in Christo kann ich das Gesetz noch einmal ganz von vorn zu lesen beginnen und staune, wie sich vor meinen Glaubensaugen, in meinen Glaubenshänden die Flüche in Segen verwandeln, in Grundlagen der Versöhnung des Alls und alle die dunklen Angelegenheiten im Neuen Testament als Schatten, scharfe, dunkle Schlagschatten vor mir stehen, die genau sagen, in was für einem herrlichen Licht der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. So schreibt der Paulus, kleinste Speisvorschriften bis zu den größten Festvorschriften des Gesetzes sind alles nur Schatten, dunkle Schatten. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Aha. Den Christus in seiner Herrlichkeit können wir jetzt noch nicht sehen. Aber seine Schattenrisse können wir beachten. Dann wage ich zu sagen, wenn ich Bildhauer wäre, wenn man mir von einem Körper 4 Schattenrisse zur Verfügung stehen würde, unter 45 Grad im Licht, ne? So. Von verschiedenen Seiten, also Sonne, Osten, Süden, Westen, Norden beleuchtet, ne? Dann könnte ich die Figur herstellen, genauso wie unsere Baumeister, wenn wir ihnen 4 Fassaden geben, können sie das Haus, den Körper erstellen. Also, das wunderbare Wort. Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbringt. Soweit für heute Abend. Gleichnisse Jesu. Besonders nach Matthäus 13 Wir durften gestern Abend die gewaltigen göttlichen Zusammenhänge zum Verständnis dieser Art der Verkündigung durch den Mund Jesu etwas näher ansehen, kennenlernen. Dass nämlich in den Gleichnissen Dinge ausgesprochen werden, die von Grundlegung der Welt an von Gott verborgen worden sind vor allen Geschöpfen. Und seltsamerweise darf Jesus diese der Schöpfung verborgene Dinge vorerst nur wieder in Gleichnissen aussprechen. Wieder in einer verschlüsselten Geheimsprache, die der besonderen Offenbarung bedarf. Und nun haben wir den kleinen Vermerk lesen dürfen. Euch aber, meinen Jüngern, sind jetzt die Geheimnisse des Reiches der Himmel geoffenbart. Euch ist es gegeben, die Dinge zu sehen, hören zu können und mit dem Herzen verstehen zu können. Euch. Es handelt sich um Geheimnisse des Reiches. Bei Matthäus der Himmel. Vielleicht haben wir Gelegenheit, da auch diesen Begriff näher anzusehen, ja, sage ich gleich ein paar Worte. Das Reich der Himmel oder das Reich Gottes die Söhne des Reiches, biblische Ausdrücke. Da haben wir in dem Zusammenhang feststellen dürfen, können, dass das Reich von Gott erst mit Grundlegung der Welt an von Gott herausgestellt worden ist, währenddem die Gemeinde des Leibes des Christus vor Grundlegung der Welt schon nach den Gedanken der Barmherzigkeit unseres Gottes schon nach seinem Vorsatz zuvor bestimmt worden ist und die Glieder des Leibes, des Christus, des Herrlichkeitsleibes, die wir sein dürfen, hat Gott schon vor Grundlegung der Welt auserwählt und zuvor bestimmt, seinem Sohne gleich zu werden. Während das Reich, alles was mit Begriff Reich zu tun hat, Bruder Heller hat das in der Weise auseinandergehalten. Das Evangelium der Gnade befasst sich mit Personalgeheimnissen Gottes und Jesu Christi. Und das Evangelium des Reiches befasst sich mit Sachgeheimnissen Gottes. Ist das ein Unterschied? Ein Sachwalter oder eben das höchstpersönliche eines Familienlebens. Das eine ist sehr sachlich und das andere ist sehr persönlich. Und dann haben wir gestern noch lernen dürfen, von Grundlegung der Welt an erst sind die Werke vor Gott in Erscheinung getreten. Und wir sind auserwählt in einer Zeit, wo es noch keine Zeit gab, vor den Äonen, vor den Zeiten der Zeitalter, in einer Zeit, wo es noch keine Zeit gab und es noch keine Werke gab, sind wir auserwählt worden. Deshalb entspricht dem Evangelium der Gnade, diesem Personalgeheimnis Gottes und Jesu Christi, die gewaltige Ordnung, dass da Werke in Bezug auf die Frage, können wir mit Werken vor Gott etwas präsentieren? Spielen die da bei uns Gott gegenüber eine Rolle? Nein, nein. Ohne Gesetz und ohne Werke, ganz klar. Vor Grundlegung der Welt auserwählt. In Liebe. In der Barmherzigkeit Gottes. Warum hat er gerade uns auserwählt? Weil wir die elendesten, erbarmungswürdigsten Geschöpfe waren in seinen Augen. Und dann hat er schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht. Alles erforscht. Besonders die Gedanken unserer Herzen, die Not unserer Herzen. Heißt so schön in Bezug auf die Tochter Zion, das Mädchen, das geboren wurde, aufs freie Feld geworfen und sich selbst überlassen. Ich ging an dir vorüber, ich sah dich zappeln in deinem Blute, furchtbar, und ich sprach, in deinem Blute lebe. Gilt für uns noch viel wunderbarer, als für die Tochter Zion. Auserwählt sein ist alles andere als eine Ehre. Naja, was wählt denn Gott aus, was nichts ist? So. Alles so nichts, wie wir sind. Ist jemand von uns noch etwas? Na, der tauche schleunigst unter. Ne? Wer mir nachfolgen will, was hat der sofort zu tun? Der verleugne sich selbst vom Scheitel bis zur Sohle nämlich. Was hast du, was bist du, oh Mensch, was dir nicht gegeben ist? bleibt gar nichts übrig für uns, mit dem wir antreten könnten. Alles ein Geschenk, eine Gabe Gottes, schon das. Das sind die Ordnungen, Geheimnisse des Reiches. Ja, ein Wort des Petrus. Was schreibt er, was Sie erwarten in Bezug auf das kommende Reich, wo Sie auf 12 Thronen sitzen werden und richten die 12 Stämme Israels? Wir erwarten nach seiner Verheißung was?
Ja.
Neue Himmel, neue Erde, also bitte, Sachgeheimnis. Ne? Neue Himmel und neue Erde. Ist das auch eine Hoffnung? Ja, wunderbar. Ne? Wir erwarten was? Nichts, sondern ihn selbst, den Herrn. Feiner Unterschied. Kleiner Unterschied. Aber Gott braucht beides. Er braucht Sachwalter und Personalwalter. Warum die Gleichnisse von den Volksmengen nicht verstanden worden sind, haben wir gelernt. Wer den Herrn sucht, versteht alles. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt ihre Herzen erforschend, klar gesehen. Die denken nicht dran, die Volksmengen in den Tagen Jesu, denken nicht dran, den Gott Israels überhaupt nur zu suchen. Die hatten ihre eigene Selbstgerechtigkeit und ihr Gesetz und so weiter. Und wenn sie der Form nach dastehen konnten, ja, wie ein Saul von Tarsus, nicht? Nach dem Gesetz tadellos erfunden, wer will mich einer Sünde zeigen? Keiner, nicht? Kein Engel und kein Mensch. Ja, und Gott, aha, der die Herzen erforscht, hat den maximal reißenden Wolf entdeckt, die Forschungsarbeit Gottes im Herzen des Saul von Tarsus. Stimmt's? Benjamin ist ein reißender Wolf. Was ihm in die Quere kommt, der bricht ein in die Herde des guten Hirten. Stimmt's? Der reißende Wolf. Und zerreißt, wer ihm in die Klauen und in die Zähne, unter die Zähne kommt. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Paulus an Timotheus, beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir, mir, Verständnis geben in allen Dingen. Die verstehen alles. Und jetzt das Wort, Matthäus 13, noch einmal, das ist die Mitte und gleichzeitig die Zentralerklärung, um was es bei den Gleichnissen geht. Nochmal Vers 34 und 35 und fahren dann weiter. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen. Bis jetzt hat er nur 4 von 7 Gleichnissen ausgesprochen. Und jetzt kommt diese zentrale Bemerkung der Schrift. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen, zu den Volksmengen. Eigenartig. Wir dürfen einen Moment stehen bleiben. Warum denn hat Jesus nur in Gleichnissen reden dürfen zu den Volksmengen? Hätte er diese verborgenen Dinge von Grundlegung der Welt an klar und deutlich vor ihren Ohren ausgesprochen, da wusste Gott eben durch seine Forschungsarbeit, der Gedanken ihrer Herzen und der Stellung ihrer Herzen, wusste Gott, auch wenn ich durch meinen Sohn die Dinge ganz klar und deutlich mit Namen nennen würde, auch dann würden sie nicht glauben. ablehnen. Dann aber, ohne Zweifel, dann wäre ihr Gericht noch einmal schwerer. So sind sie ein Stück weit entschuldigt. Einerseits mussten die Dinge ausgesprochen werden, durch den Messias, weil er es gekommen ist, diese verborgenen Dinge. Andererseits aber so in einer Form, nicht, wie wir es eben gehört haben, beachtet haben. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, Parabeln, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also, vor Grundlegung der Welt war nur der Vater und der Sohn im Heiligen Geiste da, und die haben das alles erwogen, erforscht, erkannt und dann zur Durchführung bestimmt, soweit es ihrem Ratschluss dann angepasst erschien. Und nun, was durch den Propheten geredet ist, sonderbarer Prophet, nämlich Psalm 78, Vers 2, schlagen wir jetzt auf. Psalm 78, Vers 2. Vers 1 schon. Ein Maskil von Asaph. Asaph war einer der drei Vorsänger im Tempel. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz. Neiget euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Jetzt Vers 2. Elberfelder, Luther Vers 3 wahrscheinlich. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, Neues Testament, Gleichnisse, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Sind wir wieder gleich weit, vor Grundlegung der Welt. Das ist der Begriff, der im Alten Testament immer wiederkehrt, Begriff Vorzeit. Natürlich gibt es auch eine kleinere Vorzeit, unter Menschen oder seit es Menschen gibt oder bevor es Menschen gab und so weiter. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Und diesen Ausspruch Gottes zitiert der Geist Gottes jetzt in Matthäus 13 durch die verlesenen Worte. Will meinen Mund auftun in Gleichnissen, will das, was von Grundlegung der Welt an verborgen war, aussprechen. Also, wir sollen hier ein Zitat aus dem Alten Testament, das der Heilige Geist im Neuen Testament in einer gewissen abgeänderten Form uns vorträgt. Was gilt jetzt von beiden? Erst beides zusammen ergibt einigermaßen das, um was es vor Gott geht. Erst beides zusammen. Es ist sowohl ein Ausspruch Gottes, handelt sich um einen Ausspruch Gottes, es handelt sich um Rätsel, die jetzt der Geist Gottes hervorströmen lässt aus der Vorzeit, bitte. So ergeben die beiden Teile ein Gesamtbild, gerade weil es nicht nur eine wiederholte Kopie von dem ist, was da geschrieben steht. Bitte. So leistet sich der Geist Gottes in seiner Weisheit und seinem Denkvermögen und seiner Überlogik, pflegte Bruder Heller zu sagen. So.
auch immer.
Sprüche 1. Sprüche 1, die ersten Verse. Sprüche Salomos, des Friedefürsten, des Friedereichen, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Wer ist denn der wahrhaftige Friedefürst, der wahrhaftige Salomo, Christus? Der wahrhaftige Sohn Davids, Christus, der wahrhaftige König Israels. Salomo ist nur sein Schattenriss. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus, Kolosser 2. Und je dunkler ein Schatten oder ein Modell aus Pappdeckeln, wertlos an und für sich, dem Sachwert nach, Schatten ist schon gar nichts, weder fest noch flüssig noch gasförmig, nur eine dunkle Angelegenheit. Ne? Und die Weisheit Gottes geruht sich in diesem nichtsseienden Minusding, ausgerechnet Salomo darf erklären, im Schatten die Weisheit. So. Naja. Der Körper, der diese Schatten wirft, ist der Christus, und der Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Und in diesen dunklen Angelegenheiten gibt es solche im Alten Testament. Moralisch, ethisch und, wie man nicht verstehen kann, ne? Weil wir so hell sind. Ne? Je dunkler die Dinge sind, die Angelegenheiten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht oder geht. Ne? Also. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Unterweisung zu kennen vorerst, noch gar nicht erkennen. Kenntnis, Gnosis hat es zu tun mit dem Erfassen einer äußeren Erscheinungsform. Ihr alle könnt zu Hause sagen, ich kenne Bruder Mohl, ne? Aber erkannt hat er mich noch lange nicht. Erkenntnis hat es zu tun mit der Innenschau. Aber Gott hat uns alle längst erkannt. Und dann kommt ein Tag, wo wir erkennen werden, wie wir erkannt sind. Dann wisst ihr alles, was in mir verborgen ist. Und ich weiß aber auch alles, was in euch verborgen ist. Was ist hier das erste Zweck der Übung der Sprüche Salomos? Um Weisheit, Christus ist uns gemacht, erstens zur Weisheit. Warum erstens? Weil die uns vollständig mangelt zuerst. Wer sich dünkt, weise zu sein, der werde ein Tor, damit er Hoffnung habe, wirklich einmal weise zu werden, mit göttlicher Weisheit ausgestattet zu werden. Um das geht es hier. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Um Worte des Verstandes zu verstehen. Aha. Für die Geschwister, die gestern Abend nicht da waren. Der Same, den der Sämann längst den Weg hin streute, erklärt Jesus in der Auslegung, das sind die, denen der gute Same Gottes in ihr Herz gesät war, wunderbar, aber die es nicht verstehen. Dann haben wir uns gefragt, ja, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Die können alles dafür. Warum? Böse Menschen verstehen das Recht nicht, haben wir gelernt. Die aber Gott, den Herrn, suchen, nur suchen, verstehen alles. Also, Gott, der ihr Herzen, die Herzen der Volksmenge erforscht hatte, wusste, die denken nicht mal dran, mein Angesicht zu suchen. Und jetzt hier, die Sprüche Salomos sind gegeben, um Weisheit und Unterweisung zu kennen. Ist das auch etwas? Wenn wir etwas kennen, wenn wir um etwas wissen. Ja, das Wissen bläht auf, Bruder Wohl, weißt du das nicht? Ja, das bläht aber nur auf, außerhalb des Glaubens. Ein Mensch, der im Glauben ist,